Ja, guten Morgen. Schöne Masken habt ihr an. Manche sind richtig bunt designt. Ja, ich freue mich auch heute Morgen gut angekommen zu sein. Ist eigentlich nicht so schwierig, hierher zu kommen. Also die Straßen sind Sonntag früh übrigens immer frei. Man kann richtig gut durchfahren. Und da kann man auch nochmal so zusammen beten, auch ohne Maske beten. Das geht auch im Auto. Genau. Aber ich bin dankbar, hier mit euch heute diesen Gottesdienst zu feiern und Jesus zu feiern. Und das haben wir ja schon im Lobpreis heute getan oder in der Zeit, wo wir Jesus Lieder zugesungen haben. Und vielen Dank auch an das Lobpreisteam und der Schlagzeuger, der hat richtig Gas gegeben. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das erfreut einem so das Herz, so wenn da so einer so mit Leidenschaft da richtig reinhaut. Ja, so Lärm ist immer gut, finde ich so zum Beispiel. Besonders beim Lobpreis. Dankeschön. Ja, nein, das war kein Lärm. Das war, wie würde das ein Schlagzeuger ausdrücken? Das war der schönste, die schönsten Drums vor dem Herrn. Wie sagt man das? Ja, egal. Wie? Groove, okay, alles klar, wieder was gelernt, ja. Ich bin nun, ja, alles klar, man kann immer dazu lernen. Ja, ich möchte uns heute Morgen in einen Text hineinnehmen, der mich diese Woche beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so, ob ihr mal sowas gesehen habt, bestimmt habt ihr es mal irgendwo gesehen. Unten heute, wo wir beim Beten waren im Jugendraum, da sind so auf dem Bildschirm immer unterschiedliche Bilder, die da so lang switchen da. Und da gibt es manchmal auch so Bilder, wenn man sich die anschaut, die spiegeln so etwas wider von einer friedlichen Atmosphäre. Also stellt euch das mal so vor, so man steht irgendwo im Wald, da ist so eine Lichtung, die Sonne strahlt so ein wenig hinein und da gibt es ein bisschen Gras, da ist ein Reh irgendwo am Grasen, ein anderes Reh ist gerade aus dem Bach am Trinken, irgendwo fliegen noch ein paar Vögel rum. Also so eine richtig friedliche Landschaft, ja, und man könnte so denken, Mensch, der Maler, der hat wirklich da irgendwas gerade ganz Friedliches da erwischt. Ja, es soll so etwas von einer Ruhe widerspiegeln. Und wir leben ja nicht unbedingt in so einer Zeit, die immer so ganz ruhig ist, auch wenn wir jetzt quasi so durch die Pandemie bedingt so vieles wird wieder runtergefahren und dann könnte man sich ja denken, Mensch, da kommt man ja eigentlich zur Ruhe. Aber nein, das ist häufig nicht so. Wenn man mit vielen spricht, besonders die vielleicht so um ihren Job bangen müssen, Existenzen, die gefährdet sind, da ist keine Ruhe drin in dem, wo man gezwungen wird, etwas nicht zu tun. Oder wenn ich so dran denke an unsere Urlaube, man könnte auch denken, so ein Urlaub, das ist ja auch etwas, wo man so zur Ruhe kommen kann. Also ich kann euch erzählen von unseren Urlauben, die wir mal mit der Gesamtfamilie getan haben, 4 kleine Kinder und dann irgendwo, wo waren wir, in Spanien, da eine Wohnung gemietet und dann sind wir da zum Strand gegangen und da musstest du wie ein Luchs aufpassen, dass die da nicht irgendwo zu tief ins Wasser gehen. Dann kamst du zurück, dann ging's los, jeder musste gebadet werden, dann musste der ganze Sand wieder rausgekehrt werden. Also irgendwie so richtig ruhig ist man da auch nicht geworden. Hat zwar ein bisschen abgelenkt, aber so bringt das ja auch eigentlich unbedingt so in die Ruhe hinein. Also man sieht so ein paar Beispiele, so die äußeren Umstände, selbst wenn die manchmal vielleicht das Ruhige widerspiegeln, kann das doch innerlich doch sehr stark manchmal unruhig sein. Und heute Morgen will ich in einen Text hineinschauen, der genau über diese Dinge spricht. Über diese, ich würde schon fast sagen, so ganz notwendige Dinge in unserem christlichen Glauben. Und das ist so, in eine Ruhe hineinzukommen. Und hier habe ich dann auch einen Text, den ich hier gewählt habe aus dem Hebräerbrief. Und da hat der Schreiber, höchstwahrscheinlich war es Paulus, da sind sich die Theologen nicht so ganz einig, aber höchstwahrscheinlich war er das und der schöpft da wirklich aus der Tiefe des Alten Testaments und bringt da so die ganzen Schätze, die er da findet, bringt er da hoch. Und der will hier uns da über eine ganz wichtige Tatsache, will er uns informieren. Und bevor wir in diesen Text reinschauen, nehme ich zunächst noch einen anderen Vers, der das ein wenig auch ergänzen soll oder uns auch etwas vorweggeben soll, und uns etwas auch verspricht. Und da aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20, dort heißt es, denn was immer Gott verheißen hat, in ihm ist das Ja und so auch durch ihn das Amen, damit Gott verherrlicht werde durch uns. Also alles, was Gott verheißen hat, heißt es hier, in ihm ist das Ja und auch das Amen. Also das, was Gott uns verspricht, das hält er auch ein. So ganz, ganz klar ist das hier so formuliert. Und man stellt sich häufig die Frage, ja, warum verheißt denn Gott etwas? Warum verspricht er denn Dinge? Und das ist auch immer eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte, weil Gott, wenn er etwas verspricht, dann macht er das nicht einfach so, weil Gott verfolgt einen Plan. Der hat wirklich ein Ziel mit jedem von uns, mit dieser Welt. Der verfolgt einen Plan und auch ein Ziel. Egal durch welche Zeiten wir in unserem Leben gehen, Gott verfolgt ein Ziel mit unserem Leben. Und dieses Ziel, das kann man so schön sehen, auch im Hebräerbrief, der greift da so viele Dinge auf, wie er so einen Plan auch mit der Welt hat und dann auch mit dem Einzelnen. Zum Beispiel Abraham. Gott spricht zu Abraham und sagt, hey, ich werde dir eine große Nachkommenschaft, werde ich dir schenken. Und Abraham, der in einer Situation war, wo seine Frau keine Kinder kriegen konnte, er selber, sie hatten keinen Erben, der hat sich da viele Gedanken gemacht und ihm verspricht Gott Nachkommenschaft. Und dann ist das so, so erstaunlich, wie man das dann so sieht, wie dann so ein Abraham loszieht. Und wie Gott dann wirklich all diese Dinge, die er ihm versprochen hat, erfüllt. Wie er dann von der Sarah, von dieser Frau mit 90 Jahren, wie sie dann ein Erben ihm, wie sie das Geschenk bekommt. Wirklich eine Gabe, ein Wunder, das hier passiert, wo sie diesen Isaak bekommen. Und dann der Isaak, der musste auch wieder 20 Jahre auf die Nachkommen warten. Also das war wirklich ein Wunder für Wunder, auch allein in dieser Nachkommenschaft, wie Gott das, was er versprochen hat, erfüllt. Und dann bekommt die Rebekka vom Isaak, bekommt Zwillinge. Und aus diesen Zwillingen, da ist der eine, heißt Jakob, der nachher Israel ist, und von denen entsteht ein großes Volk. Ein Volk von nachher von 2 Millionen, wo wir hier lesen. Und die sind dann halt auch eine Weile in Ägypten und dann kommen sie dort raus. Und dann in diesem Ganzen, was Gott geplant, was er versprochen hat, wie er dieses Volk führt, da nimmt uns jetzt dieser Hebräerbriefschreiber mit hinein. Und da möchte ich im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 16 mit uns den Abschnitt hier lesen. Und da heißt es hier, dann ich gehe da noch ein bisschen weiter, auch ins Kapitel 4 mit rein und dann dort bis Vers 11. Wer hat denn Gottes Worte gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren doch dieselben Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte. Und wer forderte 40 Jahre lang Gottes Zorn heraus? Waren es nicht dieselben, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend umkamen? Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten. Das alles zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom 7. Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am 7. Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er seine Versprechen erfüllen will. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Also ein wirklich auch ein ernster Text, den wir hier lesen. Und hier hört man sehr oft dieses Wort hier in der modernen Übersetzung, Vertrauen oder Unglauben. Diese beiden Wörter, die hört man ziemlich oft. Und da auch dieses Wort Gehorsam oder auch Ungehorsam. Das entspricht übrigens so auch ungefähr dem Gleichen. Also hier diese Zeit, von der der Hebräerbriefschreiber, wo er uns mit hineinnimmt, ist genau diese Phase, wo ich uns da mit hineingenommen habe zu Beginn. Also das Volk Israel war in Ägypten und wird nun rausgeführt durch Wunder und Zeichen. Die haben Unglaubliches erlebt. Dann wandern die 40 Jahre durch die Wüste, werden versorgt von morgens bis zum Abend. Da fällt Brot, himmlisches Brot vom Himmel, das man Manna genannt hat. Jeden Tag, also die brauchten noch nicht mal Brot kaufen, das gab's umsonst. Die konnten sich da jeden Tag dran satt essen. Dann sind die durch die Wüste gezogen und wir lesen, noch nicht mal die Kleidung ist verschlissen. Noch nicht mal die Schuhe sind irgendwie aufgebraucht oder aufgerieben worden. Also eine unglaubliche Versorgung Gottes. Und dann sind sie manchmal an Wasserstellen gekommen und hier gerade auch hier in diesem Text in Hebräer 3 gab es eine Situation, das Volk kommt an eine Wasserstelle, um das Vieh zu tränken, die Tiere zu versorgen und auch selber sich dann an dem frischen Wasser zu laben. Und dann erleben sie, das Wasser ist bitter. Und dann fangen sie an, sich aufzulehnen, fangen an, Mose anzuklagen, fangen an, über Gott zu schimpfen. Also hier ist eine Auflehnung, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott sie versorgt, obwohl sie das am laufenden Band erlebt haben. Sie haben einfach Gott nicht vertraut. Sie haben ihm nicht gehorcht, dass er ihnen auch immer weiter, auch hier durch diese Phase in ihrem Leben, mit ihnen da durchgehen will. Also Glaube und Unglaube, das ist hier so ganz wichtig hier in diesem Text, sehr oft das, wo wir darüber lesen. Und dieser Glaube, das ist für mich auch so ein Punkt, wo man sagen kann, an was haben sie denn geglaubt? Oder an was glauben denn wir Menschen? Weil ich hatte neulich erst mit einer Muslimin geredet und die hatte eine junge Frau und die hatte zu mir gesagt, ja, aber Hauptsache Glauben und dann ist schon alles gut, dann kommt man irgendwie dann doch in den Himmel. Und ich konnte mit ihr, es ging um einen anderen Punkt, konnte mit ihr darüber jetzt nicht länger reden, aber das war für mich schon interessant zu hören, Hauptsache Glauben. Ja, Hauptsache Glauben, Fragezeichen. Ich weiß, Buddhisten, die glauben auch und manche sagen, wir Buddhisten, wir haben stärkeren Glauben wie ihr Christen und die Hindus, vor ein paar Jahren war ich in Indien, die glauben an 350 Millionen Götter, da hat jeder Schnitt sich da irgendwie einen Gott oder der hat einen Baum, das ist auch ein Gott. Also da gibt es Götter ohne Ende, die wachsen auch immer, weil man kann immer neue dazu bekommen. Und ist das der Glaube, der wirklich trägt? Ich glaube wirklich, das was wir heute auch gehört haben, es ist nur eine einzige Wahrheit, die es eigentlich gibt. Und die Wahrheit daran zu glauben, an diese Wahrheit, ist einfach das Allerwichtigste, was ein Mensch in seinem Leben haben kann. Weil ich denke mir manchmal so, man könnte sagen, okay, das Objekt, an das ich glaube, das ist halt das Wichtige, das dann, was mich dann durch mein Leben auch durchträgt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt wird die Jahreszeit ein bisschen kälter, dann werden ein paar Seen vielleicht, frieren die dann zu und dann könnte ich glauben, dass der See, vielleicht ist das Eis noch recht dünn, aber ich könnte glauben, ach, das wird mich schon tragen. Dann gehe ich auf dieses Eis und breche ein und ertrinke, wenn mich dann keiner rettet. Ne? So, wenn das Eis aber, was weiß ich, wie am Nordkap da oben, da Meter dick ist und ich auf diesem Eis gehe, da kann ich auch noch so einen winzig kleinen Glauben haben, wie es nur geht. Aber das Eis, das wird mich tragen. Da ist es egal, ob der Glaube groß oder klein ist, das Eis trägt. Deswegen ist mein Glaube entscheidend, an was ich glaube. An die Wahrheit, wie kräftig mich dieser Glaube auch dann durchbringt, an das, woran ich glaube. Und unser Glaube, der ist ja wirklich, wenn wir auf Jesus vertrauen und ihm glauben dürfen, das ist, du stehst da wie auf einem Felsen. Weil das, was er verspricht, haben wir gelesen, das hält er auch ein. Und in ihm ist das Ja und auch das Amen dazu. Und wir dürfen das, ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben euch daran erinnern könnt, wie man wirklich für Dinge auch geglaubt hat. Ich meine, Glaube und Gehorsam gehört auch zusammen. Wie ich geglaubt habe, dass wirklich Jesus der einzige Weg ist, der zum Himmel führt, zum Vater führt. Als ich meinen Glauben darauf gesetzt habe, und mich für diesen Jesus entschieden habe, ich weiß, da wurde mein Herz so mit einer Freude erfüllt, mit einem Frieden erfüllt und dadurch auch mit einer Ruhe erfüllt, dass ich gewusst habe, egal in welchen Umständen ich in meinem Leben sein werde, wenn ich irgendwann dieses zeitlich auf dieser Erde segne, dann werde ich auf ewig bei ihm sein. Das war eine Gewissheit in mir, die hätte mir keiner mehr rausprügeln können. Die war so fest in mir drinne, dass ich wusste, das war, worauf ich meinen Glauben stelle. Das ist nichts Ungewisses. Das ist ein fester Untergrund, an den ich meinen Glauben gesetzt habe. Ja, ohne diesen Glauben, wie wir hier gelesen haben, sind die Israeliten, die haben das natürlich erlebt auf ihrer Wanderung, dass Gott sie auch dann wirklich tatsächlich, ich sag mal, letztendlich doch nach Kanaan gebracht hat. Das gab ja hier die Leute, die voller Unglauben waren, die haben diese Verheißung nicht erlebt, obwohl Gott ihnen das doch hier versprochen hatte. Aber es war dieser Punkt, dass sie nicht geglaubt haben, dass Gott sie wirklich dahin bringen wird. Es war dieser Unglaube, der sie davon abgehalten hat. Und Kanaan, nur das mal so als Randbemerkung nochmal klarzustellen, Kanaan war ja dieses Land, was Gott ihnen gesagt hatte, wo sie hinkommen sollten. Als sie dorthin gekommen sind, haben sie das Land ja ausspähen lassen. Und was haben sie festgestellt? Als die Späher zurückkamen, die haben gesagt, wirklich, das ist ein Land, wo sprichwörtlich gesagt Milch und Honig fließt. Also da war wirklich alles, was Gott über dieses Land gesagt hat, das war tatsächlich so der Fall gewesen. Da waren Weintrauben oder Reben, die mussten zwei Leute, mussten die zurückschleppen, um das zu zeigen, dass da wirklich viel Frucht in diesem Land ist und wirklich reichliche Frucht. Und aber eine Sache, das war halt auch das, was sie dort gehört haben, das waren Riesen, die es dort gab. Riesen. Und dann haben sie so ein Gerücht dann in die Welt gesetzt. Die meisten dieser Führer, die das Land ausgespäht haben, 10 von ihnen, dass das Riesen sind, die sogar Menschen verspeisen. Ja, das haben die so in die Welt gesetzt und haben sich dann ganz klein gefühlt. Es gab ja 2, die haben das nicht geglaubt. Der Josua und der Kaleb haben gesagt, hey, wenn Gott uns das versprochen hat, und das war dieser Glaube, der in ihrem Herzen war, der fest war, wenn Gott das versprochen hat, dann werden wir auch diese Riesen besiegen. Nun ist es auch oft so, dass im Laufe der Jahre viele auch geglaubt haben, so dieses Kanaan, was hier im Alten Testament beschrieben ist, das würde der Himmel sein. Ja, das hat man so in den vergangenen vielleicht Jahrhunderten, hat man das häufig gesagt. Also der Himmel ist das zum einen auf jeden Fall nicht. Es war schon das verheißene Land für das Volk Israel, aber der Himmel nicht, weil dort gab es Riesen. Und in unserem Himmel, da gibt es keine Riesen, die wir mehr besiegen müssen. Da werden wir in die ewige Sabbatruhe eingehen. Da freue ich mich auch schon richtig jetzt schon drauf. Darf man sich auch freuen, endlich mal nichts tun. Nein. Sabbat, da nimmt er uns ja mit hinein. Der Hebräerbriefschreiber, der hat ja gesagt, Gottes Volk in Vers 9 erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. So ein schönes Wort. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, genau zu dieser Ruhe zu gelangen, damit niemand durch ungehorsames Ziel verfehlt. Hier geht es um eine Ruhe und diese Ruhe bedeutet ja auch nicht unbedingt, diese Sabbatruhe, unbedingt auf einem Platz die ganze Zeit rumzusitzen. Das bedeutet es nicht. Es nimmt uns etwas hier, nimmt er uns ja auch mit an so zurück in die Schöpfungszeit, wo Gott am 6. Tag den Mensch geschaffen hat. Und am siebten Tag hat Gott geruht. Also der Mensch, der, als er geschaffen wurde, durfte der erstmal Sabbat machen. Also der durfte ruhen. Wovon durfte? Er durfte einfach mit Gott zusammen ruhen und mit Gott Gemeinschaft haben. Also das bedeutet auch für mich, Sabbat oder diese Sabbatruhe zu haben, bedeutet für mich so, das Richtige zu tun. Das Rechte zu tun. Nicht halt die ganze Zeit rumzusitzen, aber das Richtige halt zu tun und Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Wort zu haben. Und er sagt hier auch noch, wovon wir als Christen, an die Judenchristen, an die der Brief hier gerichtet ist, wovon sollen sie ausruhen? Und er schreibt das hier im Vers 10, von aller seiner Arbeit ausruhen. Ich kann mich gut erinnern, egal in welcher Zeit ich auch in meinem Leben war, wie mich immer wieder, egal wie viel Arbeit man hatte, immer wieder so Sachen beschäftigt haben. Muss mal gerade einen Schluck nehmen. Wie mich immer diese Sachen beschäftigt haben, egal wie viel Arbeit man hatte, aber man muss doch für Gott, muss man immer noch was tun. Ich weiß, wir hatten auch einen jungen Mann auf so einem evangelistischen Einsatz mitgehabt und der hat mir erzählt, also der fährt mit einem Bus jeden Tag zur Schule, der war im Abitur und jeden Tag in Bus zur Schule und zurück hat er immer versucht, jedes Mal eine Person über seinen Glauben, über Jesus zu sprechen. Also jeden Tag, jahrelang. Und das ist auch etwas, was einen so beschäftigen kann. Ja, man muss doch die ganze Zeit Zeuge geben, man muss Jünger machen, man muss mehr Lobpreis machen, man muss mehr beten und all diese Dinge, dieses das und das und das und das, alles muss noch getan werden. Da kann man auch ganz schnell auch als Christ aus dieser Ruhe rauskommen. Ja? Und der hat irgendwann, hat das auch nicht mehr geschafft. Und musste dann auch eine längere Pause dann einlegen. Also das ist nicht unbedingt etwas, was Gott von uns erwartet, dass wir ständig für ihn etwas tun müssen. Wisst ihr, hier heißt es, wir müssen manchmal ausruhen von unserer ganzen Arbeit, von dem, was uns die ganze Zeit beschäftigt. Und einfach darauf vertrauen, dass Gott zu den richtigen Zeitpunkten uns die richtige Möglichkeit gibt, um auch von ihm dann auch zu zeugen. Ich meine, da muss man auch schon bereit sein. Ich meine, neulich hatte ich so ein YouTube-Video, da ging es über den Galaterbrief von Joachim Eckstein. Da hat er dann so erzählt über das, wie die Menschen die ganze Zeit so aus eigener Kraft immer versuchen, Dinge zu machen und dass wir uns doch da mehr vom Geist führen und leiten sollen. Und dann hat er erzählt, wie so ein Teilnehmer von diesem Seminar das dann gemerkt hatte, tatsächlich die ganze Zeit war er wirklich die ganze Zeit beschäftigt, wen kann ich jetzt von meinem Glauben ansprechen? Wen? Worüber? Mit wem kann ich jetzt widersprechen? Und dann sagte er, und dann ist er von diesem Seminar rausgegangen, es war draußen schönes Wetter, ein Café war in der Nähe und dann hat er sich gesagt, boah, ich setze mich jetzt ins Café und trinke einen Kaffee, weil das Wetter so gut ist, war eine Herbstzeit, Laub war schön draußen und so weiter. Warm draußen. Und dann setzte er sich in dieses Café und er sagte, normalerweise habe ich mich dann irgendwo dann schon immer so geschaut, wo kann ich mich in die Nähe von irgendjemandem hinsetzen, damit ich mit ihm so schnellstmöglich ins Gespräch kommen kann. Und dann hat er gesagt, als er das eigentlich hier verstanden hat, auch von seiner Arbeit auszuruhen und auch wirklich darauf zu warten, dass Gott Dinge da auch die Zeitpunkte bringt, hat er gesagt, habe ich mich einfach an einen freien Tisch gesetzt, meinen Kaffee genommen und ihn einfach genossen, mein Gesicht so in die Sonne gestreckt, um ein bisschen Vitamin D zu tanken. Und dann sagt er, und dann auf einmal kommt dann aber einer und dann fragt er, ist hier noch Platz frei an dem Tisch? Und da hat er ihm gesagt, ja, natürlich, hat er sich hingesetzt. Und dann meinte er, und dann fing das so ganz an, ganz natürlich, wie dieser Mann anfing, danach zu fragen über meinen Glauben. Und ich kam in dieses Gespräch mit ihm hinein und das waren so die Momente, die wir dann natürlich auch dann nutzen dürfen, aber die Gott uns geschenkt hat. Manchmal kommt mir das wirklich so vor, dass unser Leben ist nicht die ganze Zeit, dass wir hetzen und uns immer die ganze Zeit ablenken lassen mit all unseren Gedanken, was gerade da abgeht, was passiert, sondern dass wir auch wirklich darauf vertrauen dürfen, dass Gott Dinge vorbereitet hat und wir in diesen Dingen gehen dürfen. Also so wie ein Bus fährt von einer Haltestelle, was weiß ich, wie heißt das hier, Neuwied-Irlich, gibt es so eine Haltestelle? Ja, irgendwie heißt sie auch hier Kurtrierer Straße, dann fährt er zu der Hauptstraße, wie auch immer, und dann hält er immer an, und so ist das für mich manchmal so auch im geistlichen Leben. Da ist etwas, wo Gott irgendwas für uns vorbereitet hat. Und dann fahren wir weiter und dann an der nächsten Station, da gibt es dann wieder etwas, wo er zu uns sprechen will, wo er mit uns begegnen will, wo er uns etwas schenken will. Und dass wir da wirklich in so einem Vertrauen, in so einer Ruhe bleiben dürfen, dass er wird uns da auch hinbringen. Also wie so ein Kind, wie so ein Sechsjähriger, ja, der so ein Vertrauen zu seinem Vater hat, dass der alles reparieren kann. Ja, ich weiß, wo meine Kinder klein waren, die haben wirklich gedacht, ich kann echt vieles reparieren. Ne? Wenn das Auto kaputt war, dann hast du das Auto dann irgendwie zusammengeklebt, zusammengeflickt, dann hat es gehalten, bis das nächste Mal dann wieder kaputt war. Die haben wirklich geglaubt, wenn da jetzt das Haus, was weiß ich, Gasleitung explodieren soll, das ist in Millionen Stücken auseinandergeflogen, der hätte bestimmt gesagt, hier Papa, mach doch mal wieder ganz. Ne? Und der hätte gedacht, ja, der macht das auch wieder ganz, das ist gar kein Problem für den. Ne? Also so mit diesem Vertrauen, mit diesem kindlichen Vertrauen, wirklich zu Gott zu kommen und da wirklich zu wissen, der wird das schon in jeder Situation, in all den Dingen, da wird er da reparieren und wird das tun. Hebräer 3, Vers 12, da sagt der Schreiber noch hier, dass er sagt, die Luther-Übersetzung sagt hier, seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Also hier ist wirklich so auch diese Warnung, Unglaube und Ungehorsam, das ist einfach ein böses Herz und da muss man aufpassen und uns gegenseitig ermuntern, nicht abzufallen von dem lebendigen Gott, nicht abzufallen vom Glauben an diesen Gott. Also uns gegenseitig immer wieder zu ermuntern, weiter im Glauben stehen zu bleiben. Und das ist ja auch etwas, was unglaublich wichtig ist, denn ich denke so, selbst uns selbst zu erlösen, das geht ja auch nicht. Wir können das nicht selber. Wir können nichts selber schaffen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, der uns in jeder Situation hilft. Egal wie unruhig die Situationen sind, dass wir wissen dürfen, er hilft uns. Er ist ja wie so ein, ich denke manchmal, da gibt es manchmal so, vielleicht jetzt so Firmen, die jetzt gerade auch so in Existenznöten vielleicht hineinkommen, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn man dann den Chef beobachtet, der das ganze Ding da führt und leitet, und wenn der aufgeregt wie so ein aufgescheuchtes Huhn rumrennen würde, dann würde man denken, okay, hier mit dieser Firma, da sieht nicht so gut aus. Aber wenn der so eine Ruhe ausstrahlt, wenn der einfach da ganz friedlich bleibt und weiß, okay, irgendwie kommen wir hier schon durch, dann denkst du dir, okay, dem kannst du vertrauen, dem kannst du glauben. Und so einen Gott haben wir, der ist absolut ruhig in jeder Situation. Der hat einfach alles im Blick. Der sieht einfach viel weiter. Der hat ja gesehen, dass das Land Kanaan ein schönes und reiches Land ist. Und der hat auch gesehen, wie er das machen wird, dass das Volk Israel da reinkommt. Der hat da die ganzen Pläne, die hat er schon im Kopf gehabt. Und der wollte einfach nur, dass das Volk einfach sagt, okay, dem Papa, dem vertrauen wir. Der nimmt uns an die Hand, der geht mit uns durch das Leben, der bringt uns in das, was er uns versprochen hat, hinein. Die Corrie ten Boom, die hat das mal so schön auch in einem Satz gesagt, die Frau, diese Holländerin, die ja im KZ war mit ihrer Schwester und tiefes Leid dort erfahren hatte, auch in diesem KZ. Und die hatte auch diesen schönen Satz mal so gesagt, dass egal wie die heftig die Umstände sind, worauf sollten wir immer schauen? Und da hat sie gesagt, wenn sie auf die Welt schauen, verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, werden sie depressiv. Aber wenn sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe finden. Und das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, dass eine Frau, die wirklich da durchgegangen ist, wenn man ihr Buch, ihre Biografie liest oder sie sieht, dann weiß man heftige Zeiten, die sie durchleben musste. Und doch hat sie das gelebt, dass sie gesagt hat, ich habe immer auf Gott vertraut, dass seine Versprechungen, dass seine Verheißungen sich erfüllen werden. Und sie hat es überlebt und sie hat noch vielen Menschen erzählen können von dem, wie sie das erlebt hat, dass sie sogar einem dieser Wärter, der unglaublich brutal war, wie sie ihm den nach vielen Jahren wieder getroffen hat und der nun mittlerweile Christ geworden ist und ihr sie wirklich ihr die Hand entgegengestreckt hat und sie gebeten hat, ihm zu vergeben. Und sie sagt, ich habe mit mir gerungen, ich konnte dem nicht vergeben. Aber eins wusste sie, es gibt einen Gott, der hilft mir, diesem Menschen zu vergeben. Und sie hat ihm vergeben, sie hat ihm dann die Hand entgegengestreckt. Es war ein Prozess, in dem sie drinne war. Aber sie hatte dann diese Kraft gefunden, selbst so einem brutalen Menschen, der nachher natürlich auch ein Kind Gottes war, ihm da wirklich zu vergeben und mit, dann gemeinsam weiter auch den christlichen Glauben zu leben. Ja, ich wollte noch in ein Vers uns noch zum Schluss mitgeben und hier geht es nochmal so, dass wir wirklich in diese Haltung hineinkommen können oder hineinkommen auch sollten, in diese Haltung, die uns Ruhe gibt, dass wir wirklich zuversichtlich und voll Vertrauen immer wieder gegenüber unserem Gott sind. Und hier, Markus 11, 22, da spricht Jesus, hat er geantwortet auf die Fragen von seinen Jüngern und er hat zu ihnen gesagt, er sagt zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Also wenn wir um irgendetwas bitten, das dem Willen Gottes entspricht, dann dürfen wir wissen, dass er das Gebet erhören wird. Und nicht so, ich finde diesen Vers, der ist so stark, der hier aussagt, was das geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Und er sagt dann weiter, alles, was ihr bittet und betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Für mich ist das so eine starke Aussage, dass Gott sagt, wenn ich dir irgendetwas verheißen habe, wenn ich dir etwas versprochen habe, selbst hier, wenn du irgendetwas glaubst, dann wirst du es empfangen. Und wieso können wir da so fest davon überzeugt sein, dass er es tun wird? Weil er ist derjenige, der dann sagt, ich bin verantwortlich dafür, für das, was ich dir verheißen habe. Wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, dass ich dich da durchbringe. Du bist nicht verantwortlich dafür. Du musst nichts tun. Du musst nicht rumrennen, irgendwas machen. Gott wird das Ding tun. Er wird dafür sorgen, dass das, was du geglaubt hast, dass das in Erfüllung kommen wird. Und das ist für mich so eines des stärksten Trostes, der Zuversicht, die wir überhaupt haben dürfen, dass er dafür verantwortlich ist, dass er das auch zustande bringt. Und er hat einen Plan. Er hat einen Plan für dein Leben, er hat einen Plan für mein Leben, er hat einen Plan für uns alle, er hat einen Plan mit dieser Welt. Und dieser Plan ist ein guter Plan. Wisst ihr, Gott meint es immer. Er meint es wirklich immer gut mit uns. Ich kann manchmal nicht die Israeliten verstehen, die durch die Wüste gelaufen sind und so viel Wunder und Zeichen erlebt haben und einfach gemerkt haben, da ist ein Gott, der durch und durch gut ist, der voller Liebe ist, weil er ständig um alles, um die Menschen da umsorgt hat. Und dann glauben sie ihm nicht. Dann kommt irgendeine Situation und sie glauben und sie zweifeln daran. Und wir haben es gelesen, sie waren ungläubig und sie waren sogar böse und waren ungehorsam seinem Wort gegenüber. Und das ist aber, manchmal kann man das nicht glauben, aber dann ist man so selber im Leben, im Alltag, man steht dann drinnen und dann denkt man sich, wenn man nachher zurückblickt, ja, warum hast du denn nicht geglaubt? Ja, warum hast du denn nicht vertraut? Das ist doch, du hast es doch selber in deinem Leben erlebt, wie Gott immer wieder Dinge in deinem Leben auch vorangebracht hat, wie er Dinge erfüllt hat, die er dir versprochen, die er verheißen hat. So sind wir Menschen halt. Aber deswegen auch hier ein sehr ernstes Wort, eine sehr ernste Warnung, die uns Paulus gibt und dass wir wirklich darauf achten, wirklich immer in dieser Haltung des Glaubens, in dieser Haltung der Zuversicht zu bleiben und dadurch in diese Ruhe Gottes hineinzukommen, in diese Ruhe hineinzukommen, einfach dieses Wissen um einen Gott, der dich über alle Maßen liebt und der will, alle Dinge werden dir zum Besten nur dienen, wenn du ihm weiterhin vertraust. Amen. Ich möchte noch zu Schluss mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. ja auch dein Wort hier im Hebräerbrief, das manchmal ja so, ja auch so scharf ist, wie ein zweischneidiges Schwert, wie es da auch im Hebräerbrief heißt. Ja, aber dass dieses Wort auch etwas ist, was uns immer wieder aufzeigt und aufdeckt, wo wir stehen und dass wir wirklich immer wieder an dir festhalten, an dir festbleiben, dass wir uns nicht, ja, dass wir uns da nicht abirren lassen von irgendwelchen Ablenkungen, von irgendwelchen unruhigen Gedanken, von Sorgen, von Problemen, Herr, sondern dass wir uns immer wieder nur auf dich ausrichten, auf diesen Felsen, der, was er verspricht, auch halten wird. Und Jesus, so danke ich dir, dass du doch so gnädig und immer wieder so treu bist, dass du, selbst wenn wir untreu sind, zu uns stehst und uns immer wieder auch voranbringst, durch egal welche Zeiten wir auch gehen werden. Selbst durch diese unruhige Phase, in der wir gerade stehen, wo wir manchmal auch gar nicht wissen, wie es immer so weitergeht, wohin geht es alles, Herr. Wie viele Sorgen sich Menschen gerade auch jetzt machen, Herr. So dürfen wir doch wissen, du hast einen Plan und du vollführst und vollbringst deinen Plan. Und dieser Plan ist einfach das Beste, was einfach nur da ist, Herr. Und so dürfen wir dir vertrauen, als deine Kinder dürfen wir vertrauen, dass wir einen Vater haben, der uns beschützt, einen Vater haben, der uns durch alle Zeiten durchbringen will und der uns nicht nur da durchbringen will, sondern der uns noch da so einen Frieden, eine Freude, eine Gewissheit in unser Herz schenkt, dass wir wirklich durch jede Phase in unserem Leben sogar diese Freude haben dürfen, um da durchzugehen. Danke dir für das, was du uns alles an guten Dingen schon in der Vergangenheit geschenkt hast und für alles das, was du uns noch schenken willst und für all deine Verheißungen, die du erfüllen willst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.